dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Heute gibt es mal wieder ein Thema von mir für euch, und zwar der Albtraum. Ich habe das kurz untergliedert. Erstmal natürlich, was ist eine, also Bedeutung des Wortes, die Wortherkunft, dann die Mythologie hinter dem Alb. Ominös. Dann möchte ich mal ganz kurz wissenschaftlich auf das Thema eingehen. Also ich bemühe mich redlich, es kurz zu halten. Drückt mir die Daumen. Und zum Schluss kommen noch so ein paar eigene Gedanken ganz kurz. Fangen wir direkt mal an. Jeder kennt ihn, niemand mag ihn, alle fürchten ihn. Richtig, wir reden hier vom Gerichtsvollzieher. Nein, das war natürlich Spaß. Es geht natürlich um den Alb, genauer gesagt dem Albtraum. Übrigens, sowohl die Schreibweise mit P als auch mit B ist tatsächlich richtig. Aber was ist denn jetzt der Alb? Ein böses Omen, das Monster unter dem Bett, Teil der buckligen Verwandtschaft. Und was will er von uns? Gibt es dagegen was von Rat zu fahren? Fangen wir direkt mal an mit der Bedeutung des Wortes Albtraum. Ich schätze mal, die meisten Leute werden sich sicherlich darunter was vorstellen können. Das ist einfach nur eine ganz kurze Definition. Ein Albtraum ist ein von negativen Emotionen, zum Beispiel Angst, dem Gefühl einer Bedrohung von Leib und Leben bis hin zur Panik, bestimmter Traum. Albträume gehören zum Formenkreis der nicht-organischen Schlafstörungen. Es ist also eine Parasomnie. Parasomnien sind schlafbegleitende Störungen, die den Schlaf beeinträchtigen. Wer hätte es gedacht? Andere nicht-organische Schlafstörungen sind zum Beispiel das bekannte Schlafwandeln oder auch Pavor nocturnus, der Nachtschreck. Nicht zu verwechseln mit der Atonie der Schlafparalyse oder auch Wachanfall. Das wird übrigens fälschlicherweise oft als Schlafparalyse bezeichnet. Dazu sage ich später auch nochmal ganz kurz was. Wer ist denn jetzt der Alb? Wo kommt der denn her? Also, Alb, abgeleitet von Alb oder Elb, ist die ursprüngliche Bezeichnung für Elfen aus dem Mittel- und Althochdeutschen Albi. Wahrscheinliche Bedeutung weiß, der Weise oder auch weise Lichtgestalt. In der germanischen Mythologie waren die Elben, schrägstrich Elfen, für die Träume zuständige Naturgeister. Siehe auch Nachtalb und Mart genannt, auch Nachtmar. Im Englischen kennt man das sogar noch, da klingt das eher danach nach Nightmare und im Niederländischen nach Nachtmerrie. Das kommt tatsächlich von diesem Begriff Nachtmar. Während wir uns heute unter Elfen ja eher nette und zaubernde, wohlgesinnte Wesen vorstellen, ist die ursprüngliche Bedeutung eigentlich viel dunkler. In der germanischen Mythologie führte man auf diese heimtückischen und eher koboldhaften Wesen nämlich die schlechten Träume zurück. Zum Beispiel stellte man sich bildlich die Alben, das ist also die Mehrzahl, ne, nicht Musikalbum, Alben, meist in menschenähnlicher Gestalt auf der Brust des Schlafenden hockend vor, was ein unangenehmes Druckgefühl und ein Gefühl der Beklemmung beziehungsweise sogar bei einer Bedrohung auslöste. Daher kommt übrigens auch die ältere Bezeichnung Albdruck. Ja, von der Alb drückt. Das Phänomen erkläre ich übrigens später nochmal genauer, wenn es um die Wissenschaft dahinter geht. Noch dazu die deutsche Bezeichnung Nachtschattengewächse, also Solanum, soll der Überlieferung nach von dem alten Wort für Albtraum, Nachtschaden, stammen. Extrakte aus alkaloidhaltigen Nachtschattengewächsen, wie zum Beispiel der Tollkirsche, schwarzen Bilsenkraut, dem bittersüßen Nachtschatten und dem schwarzen Nachtschatten, wurden im Mittelalter wohl für Heil- und Zaubermixturen genutzt, um den Nachtschaden, also die nächtlichen Schatten, nächtlichen Albträume zu vertreiben. Anmerkung von meinerseits, bitte auf gar keinen Fall ausprobieren. Das Zeug ist nämlich hochtoxisch und es bringt euch ins Grab. Wortwörtlich oder zumindest ins Krankenhaus. Also das ist nichts zum Ausprobieren, just for fun. Und damit haben wir das mal geklärt und kommen wir mal zur Mythologie hinter dem Alb. Was hat es denn damit auf sich? Es gibt tatsächlich zwei verschiedene Formen von Alben, nämlich Lichtalbe und Schwarzalbe in der nordischen Mythologie. Wie man sich bereits am Namen wahrscheinlich denken kann, sind Lichtalbe eher positiv und Schwarzalbe natürlich eher negativ, und zwar sehr negativ gekennzeichnet. Die Albe wurden in der Snorra, ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, in der Snorra-Edda, in der skandinavischen Götter- und Heldensagen um 1220 häufig im Zusammenhang mit dem nordischen Göttergeschlecht der Asen erwähnt. diese Einteilung in Licht- und Schwarzalben. Bei anderen Autoren besteht eine Hierarchie, bei welchen die Asen, also das nordische Göttergeschlecht, an oberster, die Albe an zweiter und die Zwerge an letzter Stelle stehen. Dann gibt es wieder andere, die stellen die Albe in die, also die Alben, Albe in die Nähe der Zwerge. Da gibt es sogar der Zwerg Alberich aus dem Nibelungenlied, ist ein gutes Beispiel. Es gibt tatsächlich nur einen Autor, der anders als die anderen vor ihnen Albe in die Nähe der Riesen stellt. Eine dämonische Seite der Albe wird übrigens auch deutlich an der Herkunft des Wortes Hexenschuss, welches eine Übertragung des älteren Ausdrucks Albschoss ist. Also falls euch mal die Hexe quält, wisst ihr jetzt, wo es herkommt. Schon die Gebrüder Grimm, die wir vielleicht vage noch kennen von der Märchensammlung, wiesen darauf hin, dass die Unterteilung Snorres dem Dualismus des christlichen Weltbildes von Engeln und Teufeln gleichstehe. Christliche Einflüsse sind zwar nicht auszuschließen, aber bei so allgemeinen Einteilungen sind Vermutungen von Übernahmen mit Vorsicht aufzustellen. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass dieser Gegensatz der Licht- und Schwarzalbe aus einem anderen Toten- und Fruchtbarkeitskult kommt. Dies findet sich jedenfalls in angelsächsischen Quellen. Heute ist diese Form von Alpenglauben noch verbreitet in Island, behauptet man zumindest. Also Vorsicht, falls ihr mal Urlaub in Island macht. In den Zeiten des heidnischen Europas wurden auch Opfer an die Albe gebracht, die Albaflot genannt wurden. Es ist nur wenig darüber bekannt, weil es natürlich darüber nicht allzu viele Aufzeichnungen gibt. Es war lokal und es wurde wohl von Frauen geleitet. Fremde hatten dazu keinen Zutritt. Da es den Elfen oder in den Alpen als allgegenwärtige Mächten gewidmet war und es von Frauen geleitet wurde, vermutete man, dass es dabei um Ahnen, Vorfahren, also um Fruchtbarkeit geht. Das altnordische Wort Alfheimre bedeutet Welt der Alpe. Snorri Sturluson stellte sich diesen Ort als Wohnort der Lichtalbe, als himmlische Region vor. So, wie das so ist, ne? Der Lauf der Dinge, Lauf der Zeit, wir kommen ins Mittelalter. In der mittelalterlichen Literatur tauchen Elfen eigentlich wenig auf. Wenn sie es tun, dann eher als unspezifischer Name für Wesen allgemein, die dämonischer Natur sind oder vermutet werden. Häufig werden Elfen dann auch mit Zwergen oder mit Dämonen verwechselt oder als solch identifiziert. In der Literatur selbst übernahmen dann häufig Zwerge auch die Rolle der Elfen später. Im Volksglauben selbst blieben die Elfen, / die Alben, bestehen. Es gibt zum Beispiel auch Belege für Opfergaben an Alben. Diese wurden natürlich, wer hätte es gedacht, Konkurrenz. Diese wurden deshalb von der Kirche natürlich schon früh als heidnische Bräuche bekämpft. Die theologischen Werke des Mittelalters beschrieben die Elfen, / die Alben, als Krankheitsdämonen und Kinderdiebe und rückten Alben in die Nähe der Hexen. Besondere Verbreitung fand die Vorstellung, Alben schieben Menschen Wechselbälger unter. So erklärte man sich unter anderem die Geburt behinderter oder auch entstellter Kinder jeder Art. Für die entsprechenden Kinder oder auch deren Angehörige konnte das natürlich, wer hätte es gedacht, böse Folgen haben. Zum Beispiel wurden diese Kinder, diese angeblich ausgetauschten Kinder, als Beweis für die Teufelsbuhlschaft, also der fleischlichen Verbindung zwischen der Mutter und einem Dämon bzw. dem Teufel gesehen. Wie wir leider alle wissen, hatten die dann leider nicht mehr so eine hohe Lebenserwartung. Und die Mütter in der Regel dann leider häufiger auch nicht. Quasi, man hatte gesagt, die Elfen, die Alben, tauschen das gesunde, in Anführungsstrichen normale Kind gegen ein krankes, hässliches, was auch immer, entstelltes Kind aus. Oder eben, man hat gesagt, es ist der Beweis für die Teufelsbuhlschaft. Im Mittelalter setzte sich auch durch die Vorstellung, dass Elfen und Krankheiten miteinander zusammenhängen, das Wort Alb für schlechte Träume durch. Der Alb als Quäl- und Plagegeist kann einem Opfer schweren Schaden zufügen, ihrer Vermutung nach. Er legt sich in der Nacht auf die Brust eines Schlafenden, der durch die Beklemmung dann Atemnot und Albträume, früher, wie ich vorhin schon gesagt habe, Albdruck bekommt. Der Alb kann aber auch in der Nachtzeit durch den Mund in den Menschenkörper eindringen und das Blut aussaugen. Also ein bisschen Vampir-Style. Ganz besonders mag er auch Kuh- oder Muttermilch. Vereinzelt findet sich die Vorstellung, dass eine Frau, die eine bestimmte Form der Geburtshilfe verwendet hat, sich nach dem Tod oder schon früher in einen Alp verwandelt und dann in Tiergestalt und in Gestalt eines hässlichen Kobolds umherirren muss. Das Bild der Elfen, was wir heute haben, heute, wenn man jemanden fragt, Elfen, denkt man ja eher so an diese schönen Wesen, die so hübsch aussehen, so sympathisch sind, vielleicht auch noch mit Flügeln, oder an die Tolkien-Version. Die tolkienischen Elben ist übrigens eine Vermischung von dem deutschen Wort Elfe und Alben, weil Tolkien das wohl den englischen Ausdruck für Elf nicht so super fand, hat er das quasi angeblich zusammengeschmissen und aus Elf und Alben wurden dann quasi Elben. In manch moderner Fantasieliteratur, zum Beispiel in Rollenspielen, erscheinen häufig Wesen, meistens dann als Elfen bezeichnet, die dieser tolkienischen Version der Elben mehr oder weniger nachempfunden wurden. Das heißt, die Elfen zählen dann zu den guten und den naturverbundenen Völkern, wer sich sogar mit den Menschen manchmal verbünden. Wenn es dann notwendig wird, können sie auch die kriegerische Seite zeigen, aber sie sind normalerweise die Guten, die positiv Besetzten. Als Kulturvolk treten sie dann häufig vor den Menschenerscheinungen, etwa als ältere Rasse, also als bevor sie Manhood, wenn du so möchtest. Und sie können zum Teil auch Magie wirken und erscheinen auf Menschen besonders ansprechend. Dann gibt es aber auch andere Werke, die sich dann unterscheiden, also die auch unterscheiden zwischen verschiedenen Elfenvölkern. Also da gibt es nicht nur ein großes Elfenvolk, sondern unterschiedliche. Zum Beispiel Hochelfen und Waldelfen, also Hochkultur und ein Fokus auf magische Künste. Dann gibt es welche, die im Wald als Jäger und Fährtensucher leben. Beispiele für diese Darstellung finden sich in Rollenspielgenre, Warhammer zum Beispiel, Warhammer Fantasy, Dungeons and Dragons, das kennen vielleicht auch manche, Elder Scrolls, wo es dann verschiedene Spielertypen angesprochen werden, die man dann spielen kann, wenn man das möchte. Andere heben sich dann von Tolkiens Version der Elfen oder Elben eher ab, indem sie dann eher auf die keltische Tradition zurückgreifen. In diesen Fantasy-Welten ist die Darstellung auch, dass die Elfen große, schlanke Wesen sind und auch die bekannten spitzen Ohren haben, die dann eine Abneigung oder eine Unverträglichkeit gegenüber Eisen, schrecklich Eisenwaffen, Eisengegenstände haben. Ansonsten wird in diesen Literatur natürlich alles ausgewertet, was geht, von recherchierten mythologischen Hintergründen bis kompletten freien Erfindungen. Da werden natürlich auch Sachen zusammengemischt, wenn es funktioniert und gut klingt. Why not? Im Fantasy-Comic Elfquiz sind die Elfen sowohl vom Vorbild amerikanischer Ureinwohnerkulturen, also mal ganz was anderes, als auch von Elfentraditionen Europas inspiriert. Aber es gibt auch deutlich negativere Elfendarstellungen, die dann stärker wieder an der europäischen Folklore angelehnt sind. Zum Beispiel in Terry Pratchett's Scheibenweltroman Lords and Ladies sind Elfen schon negativer gezeichnet. Sie sind als so katzenhaft gemein, so verspielt, grau, ein bisschen wirklich wie Katzen oder wie man Katzen manchmal beschreibt. Jedoch auch wieder empfindlich auf Eisen. Diese auch in einigen anderen Werken rezipierte Abneigung gegen Metalle spielt auf die Empfindlichkeit von folkloristischen Feenwesen an, die bereits in den frühen Sagen mit Feuer und Stahl bekämpft werden können oder konnten. Elfen pflegen in der modernen Fantasy häufig eine Antipathie oder sogar Feindschaft gegen die metallverarbeitenden Zwerge, welche als bärtige Schmiede und Bergleute ebenfalls aus Tolkiens Darstellung übernommen werden. Als negatives, sagen wir mal auch als negatives Spiegelbild von Tolkiens Elfen kennen viele Fantasy-Welten auch die Dunkelelfen oder Drow. Sie sind Bewohner einer in Dunkelheit gehüllten Unterwelt mit einer grausamen Religion. So, nachdem wir jetzt diese ganzen mythologischen Graben oder diese ganze Mythologie dazu gehört haben, wollte ich gerne mal über den Alb im wissenschaftlichen Sinne sprechen. Denn das Phänomen des Albtraums oder eben Albdruck genannt, das ist ja real. Also im Sinne von, jeder kennt Albträume, also die allermeisten haben irgendwann im Laufe des Lebens mal Albträume gehabt oder haben sie vielleicht auch häufiger. Wie ihr ja alle wisst, weil ihr habt ja alle ganz aufmerksam zugehört und euch Notizen gemacht, ist eines der Hauptmerkmale des Albtraums der Druck bzw. dieses enge Gefühl, was währenddessen empfunden und als beängstigend bedrohend wahrgenommen wird. Wie kommt es denn jetzt dazu, dass man das wahrnimmt? Das ist ganz einfach erklärt. Albträume finden vor allem während der Traumphase des Schlafes, der REM-Phase statt. So, REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement, also rasche Augenbewegung. Das kann man bei jemandem, wenn jemand schläft und die Augen bewegen sich so ganz schnell hinter den Lidern so hin und her, dann ist das gerade diese REM-Phase. Da passiert das nämlich. Das kann man von außen tatsächlich sehen. Das ist eine Phase, die nicht nur gekennzeichnet ist von diesen schnellen Augenbewegungen bei geschlossenen Lidern, sondern auch einer verringerten Muskelspannung, also auf gut Deutsch die Skelettmuskulatur, die ist wie so eine gekochte Spaghetti, komplett schlaff, komplett entspannt. Diese Lähmung ist wichtig, denn wenn wir das nicht hätten, wenn wir diese Träume körperlich nachempfinden würden, also stellen wir jetzt mal vor, wir träumen davon, auf dem Berg drauf rumzukraxeln und wir würden das nachmachen, weil wir diese Lähmung nicht haben, dann erstens mal wären wir ja am nächsten Tag überhaupt nicht erholt und zweitens könnten wir uns ja auch selber verletzen. Wir laufen dann rum und keine Ahnung, fallen irgendeine Treppe runter. Deswegen ist das wichtig, dass wir diese Schlafparalyse haben. Wenn wir jetzt also während dieser Schlafphase, also diese letzte Schlafphase, die wir haben, wenn man einen gesunden Schlafrhythmus hat und durchschläft, haben wir während dieser Zeit einen Traum, den wir aus welchem Grund auch immer als besonders beängstigend und bedrohlich empfinden, kann es durchaus zu dem bekannten Gefühl kommen, etwas Schweres sitze auf der Brust und hindere einen am Atmen. Das Gefühl kommt daher, wir atmen im Schlaf natürlich weiter, aber die Muskulatur drumherum, also unser Brustkorb und alles andere, ist ja komplett entspannt. Da ist ja überhaupt keine Spannung mehr drin. Wenn wir jetzt natürlich Angst haben, empfinden wir das ja vor allen Dingen im Oberkörper. Man kennt das ja, wenn man wirklich Angst hat, man fängt an zu schwitzen, man kriegt einen hohen Blutdruck, man atmet tiefer und oder schneller und so weiter und so weiter. Das ist ja eine ganz normale Reaktion. Diese natürlichen Reaktionen kollidieren aber quasi mit dem Ruhezustand der Muskulatur, weil die Lähmung hält ja weiter an. Und das Gehirn bekommt quasi zwei widersprüchliche Informationen oder diese Aussagen des Körpers kollidieren und das Gehirn denkt in Anführungsstrichen, ganz große Anführungsstriche, es liegt eine Belastung oder Störung der Atmung vor, die natürlich eigentlich gar nicht da ist. Und dann kann es eben tatsächlich so sein, dass man das Gefühl hat, irgendetwas Schweres sitzt da auf dem Brustkorb drauf. So ein Albtraum, das jetzt so der Vollständigkeit halber, kann einige Minuten dauern, bis zu einer halben Stunde. Es gibt Menschen, die haben das häufig, andere Leute haben das eher selten. Ist auch in verschiedenen Altersstufen verbreiteter als in anderen. Also gerade Kinder oder Heranwachsende haben das durchaus noch häufiger. Und ja, natürlich Menschen mit schweren Belastungen, die viel Stress haben, Zwischenerkrankungen und so weiter, sind natürlich nochmal zusätzlich gefährdet. Zuletzt möchte ich noch auf ein weiteres Phänomen eingehen, das dem Albtraum sehr ähnlich ist, nämlich dem Wachanfall. Nennt man umgangssprachlich häufig Schlafparalyse. Fälschlicherweise ist aber eigentlich so falsch, weil die Schlafparalyse ja eigentlich normal ist. Eigentlich ist es eine Störung der Schlafparalyse oder eine Atonie. Vereinfacht gesagt, das Gehirn ist wieder wach. Oder noch wach, während der Körper sich aber schon im Schlafmodus befindet. Also auf gut Deutsch, die Software springt an, aber die Hardware rührt sich nicht. In der Realität bedeutet dann das, dass man da liegt, die Augen öffnen kann, aber sich nicht bewegen kann. Nix. Und du kannst auch nicht sprechen. Du bist von Kopf bis Fuß komplett gelähmt. Du kannst nur die Augen bewegen. Du atmest auch ganz normal weiter, aber das ist alles. So, wenn du jetzt natürlich zum Beispiel aus der Traumphase in der das dieses Phänomen ja in der Regel auftritt, aufwachst und dein Körper noch schläft, kann es passieren, dass dein Gehirn diese Traumphase mit in deine Wahrnehmung der Realität nimmt. Das ist aus meiner eigenen Erfahrung, kann ich sagen, sehr unangenehm, weil das bedeutet, dass du dann zum Beispiel halt irgendwelche Monster siehst. Dann denkst du, da steht jemand im Raum. Oder dann hast du Halluzinationen zum Beispiel. Du siehst jemanden, der nicht da ist. Du spürst jemanden, der nicht da ist. Oder du hörst zum Beispiel etwas, was eigentlich nicht sein kann. Da du natürlich dich in dem Moment überhaupt nicht bewegen kannst, nicht sagen kannst, keinen Muskel rühren kannst, kann man sich ja gut vorstellen, dass das in der Regel für den Betreffenden als sehr bedrohlich wahrgenommen wird. Und man sich natürlich sehr leicht in eine Panik hineinsteigern kann. Und ich muss sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie man dann in der früheren Zeit auf die Idee gekommen ist, dass dann irgendwas auf der Brust sitzt, weil, stellt euch mal vor, ihr wacht auf. Ihr habt gerade noch geschlafen. Ihr nehmt den Traum mit in die Realität. Ihr seht etwas, was nicht da ist. Ihr bekommt Panik. Und wie im Albtraum habt ihr das Gefühl jetzt, da sitzt was auf meiner Brust. Und das projiziert ihr. Das heißt, euer Gehirn sagt, da sitzt was. Da sitzt was. Und dann kann man sich natürlich leicht vorstellen, dass man dann wirklich etwas dort sitzen sieht, was natürlich nicht da ist. Die Atmung ist nicht beeinträchtigt. Diese Störung der Schlafparalyse ist auch eigentlich nicht gefährlich. Man kann auch lernen, da wieder rauszukommen. Wie gesagt, also ich kenne es von mir. Ich kann also absolut bestätigen, diese Halluzinationen fühlen sich sehr echt an. Die fühlen sich so echt an, dass ich auf Stein und Bein schwören würde, da ist gerade eine dritte Person im Raum. Obwohl ich es rational besser weiß. 30-40% aller Menschen haben so eine Störung der Schlafparalyse wenigstens einmal im Leben. Und es gibt natürlich Menschen, die zum Beispiel aufgrund erlebter Traumata oder Menschen, die auch Psychosen haben, Neurosen, die, sag mal, bestimmte Substanzen konsumieren oder die vielleicht auch einfach einen sehr unregelmäßigen Schlafrhythmus haben. Die neigen dann wohl häufiger dazu. Außerdem scheint die Rückenlage die Störung der Schlafparalyse zu begünstigen, vermutet man. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil die Rückenlage eigentlich die gesündeste Art ist zu schlafen. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Es gibt natürlich einige Bilder, das kann man auch gerne mal googeln, kann ich sehr empfehlen. Da sieht man halt auch eine schlafende Person, das ist in der Regel eine Frau, wo dann ein Kobold oder eine Art Dämon auf der Brust sitzt und man sieht dann auch irgendwelche Fantasy oder irgendwelche Fantasietiere, Fantasiewesen um diese Person herum. Das sind eigentlich die Symptome dieses Phänomens, also diese komplette Erschlaffung der Muskulatur, die Behinderung, die wahrgenommene Behinderung der Atmung, Halluzinationen. Sehr verbreitet war in anderen Kulturen auch die Vorstellung, dass, also wie gesagt, dass dieser Dämon auf der Brust des Schlafenden sitzt und ihn so die Luft zum Atmen nimmt. In Europa gab es die Vorstellung vom Nachtalb oder Inkubus, den hatte ich ja vorhin schon angesprochen, der seine Opfer im Schlafheim sucht. Aber ganz was anderes gibt es in Mexiko und bei den Yoruba, da waren es nämlich Hexen. In Südostasien die Geister Verstorbener und in Irland und Schottland sogenannte Hags. Noch heute wird die Schlafparalyse in Teil der Vereinigten Staaten und in Kanada, vor allem auf Neufundland, als Old Hag Attack bezeichnet. Im modernen Japan ist das Phänomen als, ach du liebes bisschen, Kanashibari bekannt, was in etwa noch immer festgebunden heißt. Es gibt, wie gesagt, einige bekannte Bilder, kann man gerne mal googeln. Das wurde von einigen Künstlern schon dargestellt. Auch sehr treffend, finde ich, ehrlich gesagt. Ja. Habt ihr jetzt auch Albträume? Ich hoffe nicht.
Ja, vielen Dank, Iska, für diesen wertvollen Beitrag, der uns zeigt, dass ein natürliches Phänomen dazu führt, dass wir ein ganzen Tolkien-Buch haben mit komischen Elben und Albdruck und was auch immer Elfen, die Geschenke machen, wie das dann quasi sich weiterentwickelt hat. Und es zeigt auch, dass wir in unserer Menschheitsgeschichte einen langen Weg zurückgelegt haben. Denn man weiß es zum Beispiel von den Kelten, Wir haben es gesehen bei den australischen Ureinwohnern. Früher gab es keine echte Unterscheidung zwischen Traumwelt und Wirklichkeit. Alles, was man gesehen hat, was man irgendwie wahrgenommen hat, war wirklich. Das stand außer Zweifel, dass da irgendwelche Dämonen oder Geister wirklich da sind, weil man ja die erfahren hat. Man hat ein Erlebnis gehabt, ähnlich wie ein Erlebnis am hellen Tag. Und es hat eine lange Zeit gebraucht, bis man sozusagen erst einmal die in diesen geistigen Raum abgeschoben hat, gesagt, es gibt eine reale Welt und eine Geisterwelt. Und dann haben wir, außer vielleicht in Wissenschaften wie Philosophie, gesagt, okay, nur die wirkliche, reale Welt ist da. Und das andere ist eine Gedankenwelt, Halluzination, Hirngespinste. Und es ist vielleicht für manche Leute auch nicht schwer, zwischen Realität und diesen Halluzinationen zu unterscheiden. Ich habe das persönlich auch schon erlebt, Halluzinationen zu haben. Da hatte ich eine schwere Lungenentzündung. Mir war klar, das sind Halluzinationen, aber wenn jemand jetzt den ganzen Tag quasi das Problem hat, Halluzinationen und Wirklichkeit zu unterscheiden, dann kann ich mir vorstellen, dass das sehr schwierig ist. Und es war sogar umgedreht, dass früher diese Vorstellung von einer anderen Welt, dass man dann quasi ein drittes Auge hat, wie man es in Indien auch noch sieht, diesen Punkt, den sich da ausmalen, wo man sozusagen die besondere Gabe hat, in diese Geisterwelt reinzuschauen, die einem dann vielleicht auch noch besondere Einblick gewährt, die man sonst nicht hat. In dem Zusammenhang, ich würde zu diesem Beitrag in eine Reihe stellen mit dem Beitrag, den wir schon was ewig hatten, mit Lilith, mit dem sozusagen dieser Zugluft, die Seelen raubt und das immer noch heute dazu führt, dass Menschen sagen, Fenster zu, es zieht! und was immer noch als gefährlich angesehen wird, haben wir hier immer noch diesen starken kulturellen Einfluss, wobei man muss schon sagen, ich denke mal so richtig, würdest du sagen, es gibt irgendwo Leute, die das so richtig glauben? So.
Ich habe tatsächlich Leute kennengelernt, die mir wirklich absolut geschworen haben, die hatten dann auch taktile Halluzinationen und waren der Überzeugung, jemand hat ihren Kopf oder hat irgendwie hochgehoben, also so angehoben. So, und die waren davon auch nicht abzubringen, dass das echt gewesen ist.
Christian, was du gerade sagtest, da, ich will nicht sagen, da ging mir ein Licht auf, aber habe ich wieder was gelernt heute im Podcast. Und zwar sagtest du, dass die Leute früher oder es Kulturen gibt oder gab, die zwischen Traum oder Fantasie und Wirklichkeit gar nicht unterscheiden konnten. Und ich meine, das schlägt sich in der Bibel auch noch nieder, denn Gott kommuniziert da ja gerne im Traum. Ne, und als du das sagtest, wenn man das nicht unterscheiden kann, also es ist ja auch klar, die Unterscheidung kommt ja letztlich dadurch, dass man sich mit anderen Leuten unterhält und sich dann darauf einigt, die Realität ist das, wo alle sagen mal zustimmen, ja okay, das existiert. Ne? Aber wenn man dieses Konzept noch gar nicht hat, dann sind natürlich so Träume, sag mal, mehr ernst zu nehmen. Ne? Und da ginge mir jetzt gerade auf, Christian, bei dem, was du sagtest, dass das vielleicht auch in der Bibel, wenn da, also steht da ständig mal drin, hier Gott kommunizierte da mit Josef im Traum, dass er nach Ägypten gehen soll oder so, ne? Das lässt sich dann besser nachvollziehen und erscheint nicht mehr so komplett idiotisch wie aus heutiger Sicht. Und man muss ja die Dinge damals aus der damaligen Zeit beurteilen, um das, sagen wir, vernünftig einschätzen zu können.
Nee, war das nicht auch Abraham, wo Gott durch Träume zu ihm gesprochen
hat? Ja, also das ist so eine typische Kommunikationsmethode von Gott, dass er es Leuten im Traum sagt, ja.
Und Maria wurde auch darüber informiert, dass sie schwanger ist.
Und sie da kam aber ein Engel. Also,
aber Josef wurde informiert im Traum.
Josef wurde im Traum informiert.
Ach, Josef, ja. Alles gut, Josef.
So.
Alles gut.
So, hat jemand gefragt, ob das heute auch noch so wäre. Und ich meine, von Island oder so einem nordischen Land, da hört man immer mal wieder so, dass da so wie es bei uns Naturschutzgebiete gibt für irgendwelche Froscharten oder so, dass da so Reservate für so Waldgeister oder Kobolde oder sowas sind. Christian, also
ich habe ja Kontakt zu Isländern auch gehabt. Aha, und die erschienen mir sehr rational und das scheint ja eigentlich so eine Art Touristenfalle zu sein. Ich meine, es klappt auch hier wirklich keiner, dass wir die im Schwarzwald die weltgrößte Kuckucksuhr haben. Ne? Also,
aber so ein Reservat gibt es in Rom.
Der Gag dauert ein bisschen.
In Rom gibt es auch Exorzisten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.